Wir wollen gemeinsam aus der Bibel lesen und ich lade euch dazu ein, mit mir zu stehen. Und ich lese aus Johannes 9 die ersten 7 Verse. Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger fragten ihn: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, sodass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete: Weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann sagte er zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das bedeutet Gesandter, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Amen. Lieber Willi, Gottes Segen.
Herzliche Grüße auch von mir heute Abend. Die Feiertage sind vorbei und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit im Kreis der Familie. Jetzt zwischen den Jahren kann man sich etwas erholen, länger schlafen und man geht alles etwas entspannter an. Und so freue ich mich, dass ihr doch gekommen seid heute Abend. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Meine zwei Enkel sitzen da hinten. Die Oma sitzt dabei. Benjamin, Maritza, Steffi, aber wir haben einen lieben Gast aus Kolumbien, die Paola. Jetzt müsst ihr nicht erschrecken, ich habe es aufgeschrieben bekommen. Querida Paola Vinvenidia. Ich hoffe, du hast mich verstanden, das heißt herzlich willkommen. Heute Abend geht es um das Kapitel 9 vom Johannesevangelium. Und es wird von einem Mann berichtet, der von Natur aus blind ist und dem der Herr Jesus das Augenlicht schenkt. Übrigens, der sagt kein Wort, Herr Jesus, heile mich, Jesus macht ihn gesund. Und das Besondere an diesem Mann ist allerdings, dass er von Geburt an blind war. Und das ist etwas Besonderes. Nämlich, es gab keine Krankheit oder einen Unfall, wo er blind wurde, sondern er war von Geburt an blind. Und wenn ihr jetzt einige Kommentare mal lesen würdet, dann werdet ihr feststellen, man war damals der Überzeugung, dass nur der Messias einen Menschen heilen kann, der von Geburt an blind ist. Also das hat den Messias ausgezeichnet, wenn er das macht. Und ein solches Wunder konnte nur der Messias tun. Und ich möchte euch mal eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war mit meiner Lehre als Starkstromelektriker gerade fertig und bekam den Auftrag, geh mal in die große Werkshalle, da ist an dem Schaltschrank etwas zerbrochen, etwas kaputt gegangen, guck mal, was da los ist. Es ist dort, wo die große, dicke Zuleitung in diesen Schaltschrank kommt und dann geht es verteilt auf die einzelne Maschine in der ganzen Werkshalle. Also ich packte meinen Werkzeugkoffer ein und ging dahin. Und habe jetzt versucht, die zerbrochenen Teile, die da drin verstreut lagen, mit der Kombizange vorsichtig rauszunehmen. Ich habe nicht bemerkt, als ich ein Teil rausnahm, dass da andere Teile nachgerutscht sind. Und ihr könnt euch denken, was passiert. Es gab einen Schlag. Es gab einen Blitz. Ich habe gezittert am ganzen Leib. Es war ein riesiger Blitz, ein richtiger, satter Kurzschluss. Jonas, Phase, gäsche Phase bei so einer Zuleitung. Du weißt, was das heißt. Es hat nicht lange gedauert. Alle Maschinen standen still, das Licht ging aus, alle Schlösser waren hinter mir. Was soll dann das? Was hast du dann da gemacht? Dann gingen die Kommentare los. Aber ich sage euch was, so einfach war das nicht. Es hat richtig geknallt und es war richtig was kaputt gegangen. Phase gegen Phase in der Hauptzuleitung. Ich selber war total erschrocken. Dieser grelle Blitz, der laute Knall, die Kombizange hatte ich nur noch den Griff, der Rest war weg. Nur noch das Plastik. Ich zitterte am ganzen Leib. Aber was mir wirklich Not machte, das kam später. Vielleicht eine Stunde später. Ich habe angefangen, an die Augen habe ich gejuckt. Verblitzt. Es hat furchtbar gejuckt. Und ich habe gemerkt, das Bild wurde immer grauer, immer mehr grau. Und als ich dann die Augen haben sehr wehgetan, als ich dann abends nach Hause fuhr, bin ich vor Niederrodenbach zur Seite gefahren und habe gesagt, Bernhard, ich sehe nichts mehr, fahr du. Es geht mir nicht gut. Zu Hause habe ich meinen Eltern Bescheid gesagt, hier, ihr müsst den Hausarzt anrufen, das wird ja immer dunkler. Der kam, dann sage ich, hier, das brennt unglaublich. Du träufelst jetzt Milchschnee. Okay, Milchschnee geträufelt, das schmiert, das kühlt und schmiert. Also das Jucken war weg, gesehen habe ich nichts. Und ich weiß noch den Abend, vielleicht war es 10, ich habe mich vor die Wohnzimmerlampe gestellt und habe meine Mutter gebeten, sie möchte mal das Licht ein- ausschalten. Und ich habe nichts gesehen. Hell, dunkel, es war immer dunkelgrau. Die Nacht habe ich nicht geschlafen, da habe ich im Wohnzimmer gesessen, immer wieder mal Milch neu geträufelt, das Augen war jetzt ganz verklebt, der beide. Und es wurde auch nicht besser. Ich sage euch was, diese Stunden, wo man anfängt, nichts mehr zu sehen, die sind recht beklemmend. Das macht einem Angst. Und da ist es egal, ob die Eintracht gewonnen hat oder verloren hat, ob das Auto ein Teil hat oder nicht, es ist einfach wurscht. Da gibt es Schlimmeres. Irgendwann am Vormittag kam dann wieder so ganz langsam zunächst der Unterschied zwischen hell und dunkel. Und ich habe mich gefragt, wie mag es dem Blinden ergangen sein, der sein ganzes Leben lang nichts gesehen hat. Bei mir waren es etwa 6 bis 8 Stunden, bei ihm ein ganzes Leben. Ich denke, wir starten mal mit dem Thema, Herr, öffne mir die Augen. Der Alexander hat ja die ersten 7 Verse vorgelesen. Man könnte jetzt sagen, gut, Jesus hat ihn geheilt und alles gut. Aber ihr werdet merken, da steckt viel mehr drin. Da steckt eine ganze Reihe drin. Ich bin sicher, ihr wisst einen Teil nicht davon. Aber wir gehen mal der Reihe nach. Ich lese uns jetzt mal die Verse 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. In diesem Kapitel 9 wird also von dieser Begegnung des Blindgeborenen mit dem Herrn Jesus berichtet. Da sitzt der Blinde hilflos am Wegrand und seine leeren Augen schauen ins Nix. Er sieht nichts. Er hat die Strahlen der Sonne noch nie gesehen, noch nie den Frühling in den Farben von all den Blumen. Der Mann kann am Leid tun, wirklich. Und die Leute, die Nachbarn, die den Blinden sahen, da wurde dann wirklich die Frage gestellt, warum hat dieser Mann so viel Leid, so eine Not? Das tut einem ja im Herzen weh. Warum ist er blind? Und dann die nächste Frage, was ist hier passiert? Wer ist schuldig? Wer hat gesündigt? Und diese Fragen, die stellten die Jünger. Johannes 9, Vers 2, Meister, wer hat gesündigt? Diese oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Sie brachten Folgendes zum Ausdruck. Alles Leiden kann man ja auf die Sünde zurückführen. Ja, sie glaubten an einen zornigen, unversöhnlichen Gott, der den Menschen körperliche Leiden zufügt, um sie für ihre Sünden zu bestrafen. Das war ihr Denkweise. Richtig ist, manchmal lässt Gott einiges an Krankheiten und Nöten und Schwierigkeiten zu. Das ist richtig. Vielleicht, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Es ist auf jeden Fall besser, wenn wir vom Wort hören, als wir durch Umstände lernen. Richtet euch nach dem Wort, bleibt uns manches vielleicht erspart. Ja, er korrigiert seine Kinder, er hilft ihnen wieder zurecht, aber Gott will sie nicht fertig machen. Das ist es, die Basis. Korrektur, aber nicht fertig machen. Als der Geheilte von den Menschen gefragt wurde, wer hat dir eigentlich die Augen geöffnet? Wer hat dich gesund gemacht? Da sagte dieser Mann zu den umstehenden Personen, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und legte ihn auf meine Augen und sprach, geh hin zu dem Teich Siloa und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und ward sehend. Als er sich von Jesus verabschiedet, hat er Jesus noch nicht gesehen. Er kennt ihn also nicht. Er muss dann nicht zum Teich Siloa. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus einen Brei? Diese Spucke und diese Erde. In einigen Kommentaren stehen, er hat ein Zeichen, der Mensch geht wieder zurück zur Erde. Aber ich habe eine andere Erklärung gefunden, die gefällt mir viel, viel besser. Die Tora beschreibt ja die Gesetze oder die Gebote um das Gesetz herum. Und so gab es auch für das Gesetz der Heiligung des Sonntags viele, viele jüdische Gesetze. Also man durfte zum Beispiel keine Gewichte Schweres tragen, das war verboten. Aber was auch verboten war, die Frau des Hauses durfte keinen Teig machen. Ich wette, der Herr Jesus hat denen mal gezeigt, ich mache mal einen Brei. Und ich traue ihm auf die Augen und er wird sehen. Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten müssten das erkennt haben, dass hier etwas anders da ist. Sei jetzt mal dahingestellt. Der geheilte Mann spricht von Jesus, der Mensch, der Jesus heißt, hat mich gesund gemacht. Wisst ihr was? Viele Leute hier aus unserer Nachbarschaft im Kinzigtal sagen, Jesus ist ein guter Mensch. Wunderbar. Also sie wollen ihm auch recht darstellen, er ist ein guter Mensch. Die Pharisäer, die das alles mitbekommen haben, auch sie wollten wissen, was ist denn da passiert, was ist das für Wunde? Und sie hatten die gleiche Ansicht über körperliche Leiden wie die Jünger. Wer ist denn eine Schuld, dass dem so schlecht geht? Aber sie sagten das etwas versteckt. Und ich gebe das ja jetzt mal mit meinen Worten, bis ich spitz formuliert weiter, mit meinen Worten. Folgendes sagten die Pharisäer. Die Tatsache, dass du behindert auf die Welt gekommen bist, zeigt doch, dass du von Gott keinen Wert hast. Du bist ein ungebildeter, bettelnder, wertloser Sünder und willst uns fromme, heilige, religiöse Menschen belehren. Mal jetzt von meiner Seite spitz formuliert. Aber so ganz falsch ist es nicht, was dann kommt, das werden wir nicht. Also da ist von Demut keine Spur, selbstgerecht. Und sie haben den Geheilten sie haben sich über den Geheilten aufgeregt, haben den Mann niedergemacht. Du bist ein wertloser Sünder, behindert, nicht von Gott geliebt. Und als die Schriftgelehrten den Mann nochmals fragten, also zum zweiten Mal, wie es dazu kam, dass er sehend wurde, wer hat dich gesund gemacht, da sagte der Geheilte, er ist ein Prophet. Aha, der erste Schritt, erst ein guter Mensch. Jetzt merkt er, also er ist doch ein bisschen mehr, er ist ein Prophet. Finde ich interessant. Der Mensch, der Jesus heißt, das hat er zuerst gesagt. Jetzt sagt er, er ist ein Prophet. Viele Leute sagen, Jesus ist ein Prophet. Und jetzt kam es zu einer hitzigen Diskussion mit den Pharisäern. Jetzt gab es richtig Zoff. Bei dem Streit sagte der Geheilte Folgendes in Johannes 9, Vers 30. Der Mensch antwortete und sprach zu ihm, das ist ein wunderlich Ding, dass ihr nicht wisst, woher er ist und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blinden die Augen aufgetan hat. Das sagt er wörtlich. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte es nicht tun. Das war jetzt mal eine Breitseite. Das Zeichen vom Messias war, einem von Geburt an blinden Menschen das Augenlicht wiederzugeben. Mit einfacher Logik, mit einem gesunden Menschenverstand kam dieser Mann zu der Schlussfolgerung, dieser muss von Gott gekommen sein. Aha, das ist die dritte Version. Erst ein guter Mensch, jetzt ein Prophet und jetzt sagt er, er muss von Gott gekommen sein. Es geht noch weiter dann. Ich finde, das ist stark. Etwas später, er ist ein Prophet, beim dritten Mal sagt er, er muss von Gott gekommen sein, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Nun, dieser Streit mit den Pharisäern, der eskaliert jetzt richtig. Und er endete mit etwas Schlimmem. Er endete mit dem Rauswurf aus der Synagoge. Vers 9, Vers 34, sie antworteten und sprachen, du bist ganz in Sünden geboren, das war ihr Denkweisen, und lehrst uns, und sie stießen ihn hinaus aus der Synagoge. Leute, anstatt dass man sich mit diesem Mann freut, dass der Blinde jetzt wieder sehen kann, geraten die Burschen in Rage. Heute ist Sabbat und da ist kein Platz für solche Wunder. Das ist die Überlegung. Also Ausschluss, Rausschmiss aus der Synagoge. Vers 34, und sie stießen ihn aus der Synagoge. Die Heilung eines Blindgeborenen war ein absolutes, einmaliges Wunder. Dieser Blindgeborene war ein Analphabet. Er hat nicht lesen und schreiben gelernt. Er hat nie eine Schule besucht. Obwohl er nicht gebildet war, wusste er, dass es in der ganzen Menschheit keinen einzigen Präzedenzfall gab, in welchem ein Blindgeborener wieder sehen konnte. Er sagte Folgendes, von Anbeginn der Welt, sagte er, und im Griechischen lesen wir ex ton aeon, wörtlich von Ewigkeit her. Er war sich der Tatsache bewusst, dass an ihm ein absolutes Wunder geschehen war. Einmaliges ist passiert. Und das war allen bekannt, dass das nur der Messias tun könnte. Eigentlich hätten den Pharisäern, Schriftgelehrten die Augen aufgehen müssen. Die hätten das erkennen müssen. Aber so ist es. Was bedeutet das aber jetzt für diesen Mann? Was hat es für Konsequenzen für ihn? Sie schmissen ihn aus der Synagoge. Sie schmissen ihn nicht nur aus dem Tempel, sie exkommunizierten ihn. Er verlor alle seine Vorrechte am religiösen Leben, wie Tempel und Opfer. Er verlor seine Rechte als jüdischer Bürger in der Gesellschaft. Er musste zukünftig als Verfolger, als Geächteter leben, vergleichbar mit einem Aussätzigen. Dem ging es richtig zur Sache. Im nächsten Vers dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Habe ich noch nie gelesen. Und pass mal auf, das habt ihr bestimmt auch nicht gelesen. Ich lese vor. Johannes 9, Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und dann kommt's. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du ihn an den Menschensohn? Und als er ihn fand, das bedeutet, dass Jesus ihn gesucht hat. Also das ist für mich eine unwahrscheinliche Stelle, ist tröstlich. Das muss den Blinden sehr, sehr hart getroffen haben, dass sie ihn ausgestoßen haben. Aber Jesus wusste das und er hat ihn gesucht. Er kannte seinen Schmerz, er kannte seine Enttäuschung, aber das ist nicht alles. Da heißt es dann, und als Jesus ihn fand, nicht der Blindgeborene suchte Jesus, Jesus suchte ihn. Er suchte ihn, und das ist unglaublich, er kam in seine Not zu ihm. Die Initiative ging von Jesus aus. Und jetzt passiert Folgendes, Jesus forderte ihn zum Glauben auf. Das ist natürlich, jetzt kommen wir an die vierte Stufe, das ist eine ganz andere Nummer. Jesus fragte ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und der Geheilte antwortete, Herr, wer ist es? Ich will an ihn glauben. Er kannte Jesus ja nicht. Der Geheilte hat Jesus noch nie gesehen. Er wusste vom Hörensagen, wer sein Heiler war. Und nun begegnen sie sich erst einmal als sehende Person. Und ganz verwundert fragte er, Herr, wer ist es? Ich will an ihn glauben. Wir Elektriker hatten den Spruch immer mal, hell wie Osram. Ewe hat es geschnallt. Wer ist es? Und die Antwort, Jesus offenbart sich. Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Bislang hat der Blindgeborene den Herrn Jesus nur als Wunderheiler und als Prophet kennengelernt. Aber nun offenbart er sich als der Sohn Gottes. Bislang hat er ihm nur das physische Augenlicht geschenkt. Aber jetzt schenkt er ihm ein geistliches Sicht. Das Geistliche. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, die Augen des Herzens. Jetzt erkennt er den Mann. Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Ja, das Nächste ist schon der Hammer. Diese Worte zwingen diesen Blinden förmlich auf die Knie. Vers 38, ja, Herr, rief der Mann, ich glaube, und er warf sich vor ihm auf die Knie. Es erinnert mich so ein bisschen an die Weisen aus dem Morgenland. Sie sind zu Jesus gekommen und sie fielen auf ihre Knie. Das ist die Ehrerweisung dem Herrn gegenüber. Ich glaube, der Blinde hat jetzt den Herrn Jesus als Sohn Gottes kennengelernt und glaubt an ihn. Das würde ich mal sagen, hier hat sich Christus offenbart und jetzt ist er wiedergeboren. Jetzt ist er gläubig geworden. Jesus muss sich uns offenbaren, sonst können wir machen, beten, so viel wir wollen. Gott muss, der Vater zieht zum Sohn. Für uns stellt sich die Frage, was fand jetzt dieser Mann in Christus? Na, da stimmt dem ja alle zu. Er fand in Jesus das Licht der Welt an Weihnachten. Er fand in Jesus die Wahrheit Gottes. Das ist klar. Er fand schließlich in Christus die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig. Kolosser 1. Und er fand schließlich das ewige Leben. Er fand den Himmel. Das alles sind Erfahrungen des Glaubens, ich denke, die jeder von uns haben muss und die unser ganzes Leben prägen müssen. Welches Gotteskind, welcher Gläubiger kennt diese Erfahrung nicht? Hat sich der Herr Jesus dir offenbart? Hat der Herr Jesus sich deiner Vergangenheit angenommen? Also das heißt, alle deine Sünden, auch die Sünden deiner Jugend, alles vergeben. Frieden. Und wie war das dann bei dir? Du hast den Glauben angenommen, du bist innerlich auf Wolke 7 geschwoben. Du hast die Gewissheit der Vergebung, auch die Sünden deiner Jugend. Du hast den Herrn Jesus mutig vor den Nachbarn, vor der Familie bezeugt, dich nicht geschämt. Und plötzlich dreht sich der Wind. Und genau das ist dem passiert. Er fliegt aus der Synagoge raus. Plötzlich dreht sich der Wind. Es kamen Angriffe, es gab Anfeindungen. Es gab Spott, ach, du kommst mit dem Leben nicht zurecht, du brauchst was, wo du dich dran klammerst, so geht's dann los. Du kamst in Schwierigkeiten wegen deines Glaubens. Du wurdest belächelt, du kamst mit dem Leben nicht zurecht und plötzlich kamst du in Turbulenzen. Und ich sage euch was, viele haben einen guten Anfang gemacht im Glauben. Irgendwann in der Nachfolge sind sie lau geworden. Einige haben die Quelle verlassen, aus der sie ihren Durst stillten. Sie haben vergessen, dass man durch den Glauben nicht nur gerettet wird, sondern dass man auch ein siegreiches Leben führen kann. Und dann kamen die Angriffe. Du wurdest im Glauben gefordert. Gott lässt manches zu, dass unser Glauben auf seine Echtheit geprüft wird. So habe ich mir es aufgeschrieben. Ein Glaube, der nicht auf die Probe gestellt wird, hat keine tiefe Wurzel. Der Glaube ist kein Sprung ins Ungewisse, sondern eine feste, felsenfeste Überzeugung, eine unerschütterliche Gewissheit, dass Gott hält, was er zusagt. Allerdings, und jetzt kommt ein Allerdings oder ein Aber, wir müssen lernen, dass er nicht immer nach unseren Vorstellungen handelt, wie wir es wollen. Das müssen wir lernen. Der Zeitpunkt, wann Gott angreift und Veränderungen macht, den bestimmt er allein. Nicht wir. Und so liegt es oftmals zwischen dem Glauben und der Erfüllung, diese Gebetserhörung, bis der sich erfüllt, eine große Anspannung. Da ist Geduld gefordert. Ausharren wird von uns verlangt. Allerdings ist es gerade so, dass diese Anspannung, dieses Warten, auch die Qualität unseres Glaubens ja, deutlich macht. Dieses Warten auf Erfüllung, diese Geduld, dieses Ausharren, das krönt den Glauben, das macht ihn wertvoll. Nein, der Glaube, der aus Gott kommt, ist kein blauer Dunst, der uns die Sinne benebelt. Dieser Glaube ist die Tür zu allen Segnungen. Und ich habe jetzt mir mal einige Segnungen mal so ein bisschen aufgeschrieben. Der Glaube hat Zugang zu all der Gnade, die Gott zur Verfügung stellt. Der hat Zugang zu all den geistlichen Schätzen, zu der Barmherzigkeit Gottes. Denken wir an Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Wichtig für uns, jetzt kommen wir auf uns, das Thema, Herr, öffne mir die Augen. Der blinde Mann hat erlebt, wie der Herr Jesus ihm die Augen geöffnet hat. Aber nicht nur praktisch, dass er was sehen konnte, er hat Christus als den Messias erkannt. Dann hat er ihm das geistliche Augen geöffnet. Aber die Frage stellt sich, und jetzt kommen wir zum Schluss, was können wir daraus lernen? Nun, ich habe mir hier notiert, auch wir brauchen geöffnete Augen, die hinter das Sichtbare schauen. Und ich dachte, nenn doch mal einfach ein paar Beispiele. Das habe ich gemacht. Nenn euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, dass in dem einfachen Hirtenstab von Mose die Vollmacht war, ein ganzes Meer zu teilen. Natürlich ist es Mose, natürlich ist es Gott, ist klar. Der letzte Krug mit Öl von der armen Witwe war die Überlebensgarantie für eine lange Hungersnot. Oder dass aus Gideon, dem verängstigten Bauern mit zitternden Knien, ein Held wurde, der die Israeliten von der übermächtigen Feinde retten konnte. Das sind so Beispiele. Jetzt zu Weihnachten. Oder dass in dem Stall von Bethlehem, ich habe mir das notiert, ein kosmisches Erdbeben stattfindet, das die Weltgeschichte in zwei Epochen teilte, vor und nach Christus. Kein Mensch hat es gedacht. Und zum Schluss, dass in der gequälten, blutüberströmten Gestalt am Kreuz der Herr des Universums den Sieg über Tod und Hölle für alle Zeiten vollbracht hat. Das hat kein Mensch gesehen. Gott muss uns die Augen öffnen, um das zu erkennen. Wir brauchen geöffnete Augen. Und deshalb ist es für uns heute Abend wichtig, dass wir den Messias kennenlernen, so wie diese Blindgeborene. Oftmals sind wir Christen geistlich recht schwach. Und ich nehme euch auch den Grund, weil wir zu sehr auf die ganz normalen Dinge des Lebens uns konzentrieren, ich eingeschlossen. Wir betrachten unsere Umstände, unsere Probleme mit unseren Augen und legen dieselben Maßstäbe an wie unsere Nichtchristen. Aber durch diese eingeschränkte Sichtweise sind unsere Möglichkeiten extrem begrenzt. Doch mit den Augen des Herzens, und jetzt haltet euch fest, die kann nur der Herr Jesus uns öffnen. Nur er kann das. Mit den Augen des Herzens nehmen wir auch Dinge aus der geistlichen Welt wahr. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Als die 70 Jünger von Jesus ausgesandt wurden, da kamen sie zurück, ganz begeistert, was sie erlebt haben. Und was sagt Jesus? Und doch sagte er in Lukas 10, Vers 17 und 18, Christus sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das sind Dinge, die man hinter das Sichtbare sieht. Deshalb der Wunsch zum Schluss für das neue Jahr. Ich wünsche einem jeden von uns, dass sich der Herr erbarmt und uns geöffnete Augen des Herzens schenkt. Zum Schluss eine kurze Geschichte, die mir sehr gefallen hat. Als die Seefahrer der Antike die Karten der Weltmeere zeichneten, da gab es natürlich Stellen, wo noch nie jemand war. Das waren unerforschte Gebiete und die Kartografen schrieben da dran, so querstrich, hier Drachen oder hier Dämonen. Oder hier Sirenen. Es waren also alles Bereiche, die waren noch nie erforscht. Und ich dachte mir, na, vielleicht gäbe es eine Karte von unserer Welt, wo vielleicht auch solche Sätze stehen würden. Hier Drachen, hier Dämonen, hier Sirenen. Wir nehmen uns jetzt ein Beispiel an Sir John Franklin. Er war ein Seemann, Seefahrer der Spitzenklasse zur Zeit König Heinrichs V. Ferne Meere waren für ihn genauso ein Mysterium wie für andere Segler. Also er gab auch Preise, wo er noch nie war. Doch alles anders als seine Kollegen war Sir John Franklin ein Mann des Glaubens. Die Karten aus seinem Besitz zeigten von seinem Vertrauen. Auf einer Karte strich er diese hier Drachen, hier Dämonen, hier Sirenen einfach durch und schrieb hier Gott. Hier Gott. Ich denke, wir müssen uns das festhalten. Schreib dir das auf für das kommende Jahr. Wir werden nirgendwo hingehen, wo Gott nicht ist. Wir werden vielleicht versetzt, einberufen, beauftragt, neu zugeteilt, ins Krankenhaus eingewiesen. Aber gravier dir diese Wahrheit ins Herz. Wir werden nirgendwo hinkommen, wo Gott nicht ist. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, hat Jesus gesagt in Matthäus 28. Fürchten Sie sich nicht, glauben Sie, wir brauchen geöffnete Augen des Herzens. Amen. Amen.